Das Echo von Plato erinnert sich. Drei Worte in den Stein von Delphi gemeißelt. Erkenne dich selbst. Ein Junge von 10 fragt 2 Priester danach und bekommt 2 Antworten, die nicht zusammenpassen.
Der Stein war kühl an meinem Rücken und ich war froh darüber. Meine Beine schmerzten vom langen Aufstieg den Berg hinauf. Meine Tunika klebte an meiner Haut, wo ich sie durchgeschwitzt hatte. Vater war den ganzen Weg vorausgegangen, ohne müde zu wirken, und hatte mit den anderen Männern aus Athen über Pferde- und Wagenrennen gesprochen. Aber ich war erst 10. Die Straße von unserer Stadt hatte 4 Tage gedauert. Und dieser letzte Teil, den steilen Pfad hinauf zum Tempel des Gottes, war der schwerste von allen gewesen. Ich rutschte hinab, um mich an den Fuß einer Säule zu setzen, und lehnte meinen Kopf zurück gegen den kühlen Stein. Die Morgensonne war warm auf meinem Gesicht, aber hier im Schatten war die Luft bergkalt, dünn und scharf in meiner Kehle. Irgendwo in der Nähe konnte ich verbrannte Opfergaben riechen, den schweren, satten Rauch von Fleisch und Getreide, das Apollo dargebracht wurde. Mein Magen knurrte. Wir hatten an jenem Morgen nur ein wenig Brot gegessen und unseren Hunger bis nach dem Opfer aufgespart. Nahe dem Eingang des Tempels stand der Omphalos, ein Stein, rund wie ein Ei geformt, mit Rillen über seiner Oberfläche. Vater hatte mir gesagt, er markiere den Nabel der Welt. Da sah ich die Buchstaben. Sie waren in Stein gemeißelt im Vorhof des Tempels, tiefe Rillen, die die Morgensonne mit Licht gefüllt hatte. Die Buchstaben schienen zu leuchten vor dem schattigen Stein dahinter. Ich konnte lesen, mein Lehrer hatte dafür gesorgt. Aber diese Buchstaben waren größer und älter als alle, die ich in Athen gesehen hatte. Ich musste sie langsam aussprechen, meine Lippen um jeden einzelnen formen. Gnothi se euton. Ich stand wieder auf, ohne es zu beschließen. Mein Finger fand die erste Rille, die gemeißelte Linie des Gamma, und fuhr ihre Form nach. Der Stein war warm, wo die Sonne darauf geschienen hatte. Ich ging zum nächsten Buchstaben und zum nächsten, fühlte die Kanten, die von Jahren des Windes und Regens und anderer Finger wie meiner glatt geschliffen worden waren. Was steht da? Ich hatte nicht beabsichtigt, laut zu sprechen. Aber ein Mann in weißen Gewändern war in der Nähe stehen geblieben, und er antwortete, als hätte ich ihn direkt gefragt. Erkenne dich selbst. Sein Bart war grau, und seine Stimme hatte das Gewicht von Stein. Der Gott gebietet, dass wir uns erinnern, was wir sind. Sterbliche Geschöpfe, vom Tod begrenzt, klein unter dem Himmel. Wir müssen unseren Platz kennen, Junge. Das ist Weisheit. Er ging weiter, bevor ich antworten konnte. Aber ein anderer Priester, Jünger, mit dunklerem Bart, hatte es gehört, und er machte ein Geräusch in seiner Kehle, als wäre er anderer Meinung. »Das ist nicht alles, was es bedeutet«, sagte dieser zweite Mann und blickte dem ersten nach. Dann bemerkte er mich und beugte sich, so dass sein Gesicht auf einer Höhe mit meinem war. Sein Atem roch nach Wein und etwas Scharfem wie Kräutern. Der Gott gebietet auch, dass wir uns selbst prüfen, nicht nur unseren Platz unter dem Himmel, sondern unsere eigene Seele. Was liebst du? Was fürchtest du? Was glaubst du wirklich? Das meint der Gott, wenn er sagt, erkenne dich selbst. Aber, begann ich. Der jüngere Priester stand schon wieder, blickte an mir vorbei zu der Stelle, wo der Ältere stehen geblieben war. Es geht nicht bloß um Demut, Philius. Manche sagen, das Orakel selbst habe davon gesprochen. Belehre mich nicht über das Orakel. Der ältere Priester hatte sich umgedreht, und seine Stimme war zu jenem harten, tiefen Ton gesunken, den Männer benutzen, wenn sie im Ernst zornig sind. Ich habe Apollo länger gedient, als du Atem geschöpft hast. Sie gingen aufeinander zu, noch immer streitend, ihre weißen Gewänder schwingend. Ich sah ihnen nach, mein Finger noch immer in der Rille eines Buchstabens ruhend, die Priester des Gottes, die in seinem Tempel lebten und seine Worte sprachen. Und sie waren sich nicht einig, was die Worte bedeuteten. Vater hatte sein Gespräch beendet. Er sah sich um und fand mich. Aristokles, rief er und kam mit jenem leichten Schritt herüber, den er hatte. Vater, ich zog an seinem Mantel. Diese Priester haben darüber gestritten, was die Worte bedeuten. Der Alte sagte, es bedeute, dass wir wissen sollen, dass wir klein sind vor den Göttern. Aber der Jüngere sagte, es bedeute, dass wir uns selbst betrachten sollen, was wir lieben und fürchten. Ich zeigte hinauf zu den leuchtenden Buchstaben. Wie können beide recht haben? Vaters Hand kam auf meiner Schulter zur Ruhe. Er blickte hinauf zur Inschrift, seine Augen sich gegen die Sonne verengend. Dann blickte er zu den Priestern, die nun dicht beieinander standen und mit leisen, scharfen Stimmen sprachen. Die Worte des Gottes enthalten viele Bedeutungen, sagte Vater. Aber welche ist richtig? Vater öffnete den Mund, dann schloss er ihn wieder. Ich beobachtete, wie seine Hand sich zu seinem Bart hob. Die Geste, die er immer machte, wenn er mir etwas erklären wollte. Aber die Hand hielt auf halbem Weg inne und fiel zurück an seine Seite. Vielleicht, sagte er nach einem Moment, verstehen weise Männer es auf verschiedene Weise. Es war keine Antwort. Ich hatte mein ganzes Leben lang Fragen gestellt, und Vater hatte immer die Antworten gewusst. Er wusste, welchen Göttern man opfern sollte und wann. Er wusste, warum Athen größer war als andere Städte. Er wusste, warum unsere Familie besser war als die meisten Familien, weil wir von König Kodros abstammten, der von Poseidon selbst kam. Unser Blut war das Blut eines Gottes, das war mir gesagt worden, seit bevor ich mich erinnern konnte. Aber Vater wusste nicht, was die eigenen Worte des Gottes bedeuteten, gemeißelt in den eigenen Tempel des Gottes. Ich blickte auf sein Gesicht, den kräftigen Kiefer, den dunklen Bart, die Augen, die immer so sicher schienen, und etwas in meinem Magen fühlte sich seltsam an. Nicht krank, nur hohl, wie wenn man eine Stufe verfehlt beim Hinuntergehen und der Körper nicht weiß, wo der Boden ist. Vater führte mich zum Tempel, wo wir unsere Opfergabe darbringen würden. Der Vorhof war gedrängt voll mit Menschen aus ganz Hellas. Ich hörte Akzente, die ich nicht erkannte, sah Kleidung in Farben, die ich in Athen nie gesehen hatte. Manche waren wohlhabend, mit Sklaven, die Körbe mit Opfergaben trugen. Andere waren arm, ihre Mäntel rau vom Tragen, die Zehen durch Löcher in den Sandalen schauend. Ein solcher Mann stand in unserem Weg. Er blickte mit offenem Mund zum Tempel hinauf, als hätte er nie etwas so Großes gesehen. Sein wollener Mantel war grau vom Straßenstaub und er roch nach Schweiß und langem Wandern. Ich öffnete den Mund, um ihm zu sagen, er solle zur Seite treten. Die Worte waren genau da, bereit. Geh beiseite. Wir sind vom Hause des Kodros. Mutter hatte mir gesagt, ich könne solche Dinge sagen, wenn gewöhnliche Leute uns im Weg waren. Wir waren nicht wie sie. Wir waren besser. Unser Blut ging zurück auf einen Gott. Aber die Worte kamen nicht heraus. Ich stand mit offenem Mund, die Worte hinter meinen Zähnen feststeckend. Und stattdessen kam eine Frage, warum bin ich besser als er? Ich kannte die Antwort. Mutter hatte es mir viele Male gesagt. Wir stammen von Kodros ab. Kodros stammte von Poseidon ab. Das Blut der Götter ist in unseren Adern, aber mir war es nur gesagt worden. Ich hatte nie geschaut. Die gemeißelten Buchstaben schienen in meinem Geist zu leuchten. Erkenne dich selbst. Wusste ich es? Oder glaubte ich nur, was mir gegeben worden war? Der Mann trat von selbst zur Seite, noch immer zum Tempel aufblickend, und wir gingen vorbei. Vater bemerkte nichts. Wir brachten unsere Opfergabe dar, eine feine weiße Ziege, wie es Brauch war, wenn man Apollos Rat suchte. Sie meckerte einmal vor dem Messer. Der Priester sprach die Gebete, und der Rauch stieg auf zum Gott. Ich beobachtete, wie der Rauch sich kräuselte und wand vor dem blauen Himmel. Aber ich dachte nicht an den Gott. Ich dachte an die Frage, die mich nicht in Ruhe lassen wollte. An jenem Nachmittag, auf dem Ringplatz, sahen wir den Ringkämpfen der Jungen zu. Die Sonne war heiß und der Staub stieg vom Ring auf in goldenen Wolken. Ich hatte das tagelang sehen wollen. Ich hatte mir sogar vorgestellt, selbst dort unten zu sein, andere Jungen zu Boden zu werfen, während Vater stolz zusah. Vater sagte immer, unsere Familie sei bekannt für das Ringen. Ich sollte gut darin sein. Da war ein Junge in meiner Nähe, etwa in meinem Alter, mit korinthischem Akzent. Er sah den Kämpfen zu mit geballten Fäusten, schrie, wenn ein Ringer einen Punkt erzielte. Staub klebte am Schweiß auf seinem Gesicht. Ich dachte daran, ihm zu sagen, wer ich war. dass meine Familie von Kodros abstammte, von Poseidon selbst. Ich hatte das schon mit anderen Jungen getan. Es hatte mich immer größer fühlen lassen, ihre Gesichter sich verändern zu sehen, wenn sie es hörten. Ich öffnete den Mund, um es zu sagen. Dann schloss ich ihn wieder. Der korinthische Junge bemerkte es nicht. Er jubelte einem Ringer zu, der gerade seinen Gegner niedergeworfen hatte. Aber ich bemerkte es. Ich bemerkte, dass ich mich selbst aufgehalten hatte, und ich verstand nicht, warum. Vielleicht war ich mir meines Platzes nicht so sicher, wie ich gedacht hatte. Erkenne dich selbst. Ich wusste, was mir gesagt worden war. Aber war das Wissen? In jener Nacht lag ich wach in unserer Unterkunft, die Inschrift hinter meinen Augen brennend. Wir verließen Delphi am nächsten Morgen, als die Sonne über den Bergen aufging. Der Pfad hinunter war leichter, als der Aufstieg gewesen war, obwohl meine Beine noch schmerzten. Vater ging voraus mit den anderen Athenern und sprach darüber, welche Ringer nächstes Jahr in unserer Stadt kämpfen würden. Ich ging hinterher und achtete darauf, wo ich meine Füße auf dem steinigen Pfad setzte. Aber ich beobachtete auch etwas anderes. Ich versuchte, die Gedanken zu beobachten, die sich durch meinen Kopf bewegten. Ich hatte das nie zuvor getan. Ich hatte einfach Gedanken gehabt, so wie ich atmete, ohne darüber nachzudenken. Zuerst fühlte es sich seltsam an, wie zu versuchen, das eigene Gesicht ohne Spiegel zu sehen. Aber dann bemerkte ich, wie sie kamen, ohne dass ich sie rief, wie Vögel, die sich auf einem Ast niederlassen. Einen Moment lang betrachtete ich einen Stein im Weg, im nächsten dachte ich an die streitenden Priester. Dann fragte ich mich, was der korinthische Junge gesagt hätte, wenn ich ihm von Kodros erzählt hätte, und ob er mir geglaubt hätte, und ob ich es selbst glaubte. Ich fragte mich, woher sie kamen. Vaters Stimme wehte zu mir zurück, etwas über die Spiele nächstes Jahr. »Aristokles, hörst du zu?« Ich sagte ja. Aber innen, wo er es nicht sehen konnte, war etwas anders. Ich trug die drei Worte den Berg hinunter wie einen Stein in meiner Hand. »Erkenne dich selbst.« Ich verstand nicht, was sie bedeuteten. Die Priester waren sich nicht einig. Vater wusste es nicht. Vielleicht wusste es niemand. Aber ich hatte begonnen zu schauen. Ich hatte auf das geschaut, von dem ich dachte, dass ich es wüsste, und mich gefragt, ob es wirklich war. Die Sonne stieg höher, während wir gingen. Mein Schatten wurde kurz unter mir. Vor mir bewegte sich Vaters breiter Rücken stetig den Pfad entlang, sicher und fest, wie er es immer gewesen war. Ich folgte ihm in Richtung Athen. Aber meine Augen wandten sich jetzt immer wieder nach innen, beobachteten die Gedanken, die kamen und gingen. Ich wusste nicht, woher sie kamen. Ich wusste nicht, wohin sie führen würden. Ich wusste nur, dass etwas begonnen hatte.
Das Echo verklingt. Doch das war erst der Anfang. Die anderen 11 Kapitel dieser Geschichte warten bei Agora Cosmica. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Auf agoracosmica.org kannst du die ganze Reihe hören, selbst mit ihren Echos sprechen und die Fakten dahinter entdecken. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben ohne Werbung und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dich diese Folge berührt hat, erzähl jemandem davon. Und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden.